SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Christian Haug, guten Abend. Es war schon fast ein Kuschelkurs, den der frühere US-Präsident Trump in Bezug auf Russland fuhr. Er glaube eher dem russischen Präsidenten Putin als seinen eigenen Geheimdiensten, hat er unter anderem gesagt. Nach dem Regierungswechsel in Washington ist es damit wohl vorbei. Heute haben sich der neue US-Präsident Biden und Putin zum ersten Mal persönlich getroffen. In Genf, auf neutralem Boden also. Einzelheiten von Dietrich Karl Meurer.
93 Minuten statt, wie ursprünglich vorgesehen, 75 Minuten sprach man zunächst in kleiner Runde. Die beiden Präsidenten, ihre Außenminister und die Übersetzer. Über den Inhalt und Gesprächsverlauf wurde nichts bekannt. In einem größeren Kreis sollten die Gespräche fortgesetzt werden. Mit dabei auch die Beauftragten Moskaus und Washingtons für den Ukraine-Konflikt und Syrien. Vor Beginn des Gipfels in der herrschaftlichen Villa Lagrange mit Blick auf den Genfer See begrüßten sich der US-Präsident und Russlands Präsident mit Handschlag. Wladimir Putin sagte, er hoffe auf ein produktives Treffen. Joe Biden betonte, es sei immer besser, sich von Angesicht zu treffen. Das Verhältnis zwischen den Regierungen beider Länder gilt als zerrüttet. Von dem Treffen in der Schweiz werden keine großen Vereinbarungen erwartet. Allein, dass der Gipfel stattfindet, gilt schon als Erfolg.
Die Impfzentren sollen über den September hinaus bestehen bleiben, aber sie sollen Impfzentren 2.0 werden. Das ist ein Ergebnis der Gesundheitsministerkonferenz heute in München. Eigentlich läuft Ende September nämlich die finanzielle Unterstützung des Bundes für die Impfzentren aus und viele Länder wollten sie dann ursprünglich schließen. Wie es jetzt weitergehen soll, erklärt Bundesgesundheitsminister Spahn so.
Ich denke, es ist klug, dass wir vereinbart haben, dass jetzt Bund und Länder, vor allem auch die Länder miteinander schauen, wie man so ein Bereitschaftskonzept schaffen kann für die Impfzentren, dass man einen Mindestbetrieb hat und gleichzeitig bei Bedarf auch schnell wieder hochfahren kann. Wir als Bund sind dann bereit, natürlich auch mit in die Finanzierung wie bisher hineinzugehen,
sagt Bundesgesundheitsminister Spahn. Ein weiteres Thema beim Treffen der Gesundheitsminister waren die Spätfolgen von Coronavirus-Infektionen, das sogenannte Long-Covid. Dazu soll der Bund einen Aktionsplan ausarbeiten, um die Versorgung der Betroffenen zu verbessern, unter anderem in Reha-Kliniken. Die Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen an der Median-Klinik in Heiligendamm, Jördis Frommhold, fordert, die sogenannten Long-Covid-Kompetenz Zentren zu stärken. Sie sagte im SWR.
Ich glaube auf jeden Fall, dass es überbrückend wichtig ist, diese Kompetenzzentren Long-Covid zu etablieren, wo Patienten eben auch gesteuert werden können. Die Patienten jetzt haben praktisch keinerlei oder kaum Anlaufstellen. Die wissen überhaupt nicht, an wen sie sich wenden sollen. Und da ist es eben wichtig, dass die Patienten in den Long-Covid-Kompetenzzentren von Anfang bis Ende betreut werden. Also von der Diagnosestellung Long-Covid über weitere Diagnostik bis hin zu möglichen ambulanten oder stationären Reha-Verfahren. Und auch danach, wie geht es danach weiter? Muss man noch weitere Therapien anschließen oder muss ich vielleicht auch wirklich am Arbeitsplatz was ändern? Müssen da die Patienten weiter unterstützt werden?
Die Gesundheitsminister wollen auch stärker auf die Probleme und Bedürfnisse von Kindern eingehen. Der bayerische Gesundheitsminister und Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Holleczek sagte dazu.
Weil wir einfach sehen, dass Kinder und Jugendliche in dieser Pandemie auch gelitten haben und dass diese Gruppe auch besonders betroffen war. Deswegen wollen wir uns um diese Gruppe kümmern. Wir wollen uns darum kümmern, wie zum Beispiel das Thema Impfen in der Zukunft weitergehen kann. Es ist ein Thema einer Querschnittsaufgabe, die auch ressortübergreifend angegangen werden muss. Wir wünschen uns auch, dass es eine Enquete-Kommission des Bundestags gibt, die sich mit den körperlichen und psychischen Folgen Corona für Kinder und Jugendliche beschäftigt und diese untersucht. Aber was wir uns vor allem wünschen, dass daraus dann abgeleitet auch konkrete Maßnahmen entstehen.
Soweit der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Holleczek. Eine Folge der Pandemie ist, dass viele Kinder und Jugendliche nach monatelangem Fernunterricht große Bildungslücken haben. In Baden-Württemberg kommen bis zu 30% der Schülerinnen und Schüler mit Lernrückständen aus der Corona-Zeit. Davon geht das landeseigene Institut für Bildungsanalysen aus. Einzelheiten von Anno Knüttgen.
Von 20-30% Risikoschülern spricht der Direktor des Instituts für Bildungsanalysen Klein in der Südwestpresse. Er geht davon aus, dass Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Familien größere Lernlücken haben. Noch mehr Sorgen bereiten ihm allerdings die sozialen Folgen der Corona-Krise. Schülern, die von Mitte Dezember bis Pfingsten nicht im Präsenzunterricht waren, fehlten soziale Erfahrungen. Lernrückstände festzustellen, bleibe zunächst Aufgabe der Lehrkräfte. Die regelmäßigen Tests, mit denen der Lernstand aller Schülerinnen und Schüler in den Klassen 3 und 8 überprüft wird, wurden dieses Jahr auf den Herbst verschoben. Der FDP im Landtag ist das zu spät. Es sei überfällig, die Lernrückstände jetzt festzustellen, sagt der Bildungsexperte der FDP-Fraktion Kern. Das Kultusministerium verweist auf zwei Programme, die bis Ende der Sommerferien helfen sollen, Lernrückstände einiger Schüler aufzuholen. Zunächst sollen dazu ab kommender Woche knapp 600 Lehramtsstudierende an Schulen im Land zum Einsatz kommen.
Die Fernsehzuschauer haben gar nicht so viel von dem mitbekommen, was gestern Abend kurz vor dem Vorrundenspiel Deutschland gegen Frankreich bei der EM passiert ist. Denn die Fernsehregie hat die Bilder bewusst nicht gezeigt. Bei einer Bruchlandung im Stadion hat ein Greenpeace-Aktivist aus Pforzheim mit seinem Motorgleitschirm zwei Menschen verletzt. Erich Wartusch.
Ziel der Aktion war, gegen den EM-Sponsor Volkswagen zu protestieren, weil der Konzern Benzin- und Dieselfahrzeuge herstellt. Kick out oil, also werft das Öl raus, das prangte auf dem knallgelben Fallschirm, an dem der Aktivist in die Münchner Arena glitt. Und dabei touchierte ja der Mann mit seinem Schirm die Aufhängeseile der Spider-Cam. Die soll vom Fußballspiel Bilder aus der Flugperspektive liefern. Und weil er eben diese Seile berührt hat, wäre er fast ins Publikum abgestürzt. Zwei Personen sind verletzt worden und an den technischen Einrichtungen ist einiges beschädigt worden. Greenpeace bat um Entschuldigung. Ein Sprecher schrieb, leider ist bei dieser Aktion nicht alles nach Plan gelaufen. Der Gleitschirm sollte über das Stadion fliegen und lediglich einen Ball mit einer Protestbotschaft auf das Spielfeld sinken lassen. Dann gab es aber technische Schwierigkeiten, sodass der Pilot im Stadion landen musste. Die Verletzungen von Menschen im Stadion bedauert die Organisation.
Ob im Netz, in der Fußballwelt oder der Politik, es gab überall Kritik daran. Steffen Seibert, der Sprecher der Bundesregierung, brachte es so auf den Punkt.
Also das war eine unverantwortliche Aktion, die Menschen da in große Gefahr gebracht hat. Und dass es Gott sei Dank einigermaßen glimpflich abging, ist eine Erleichterung. Aber es ändert an der Sache nichts. Also die Verantwortlichen sollten schon selbstkritisch den Sinn solcher Aktionen hinterfragen, bei denen es um maximales Spektakel für maximale PR-Wirkung geht. Sowas führt dann zu solchen potenziell gemeingefährlichen Situationen.
Der Greenpeace-Bruchpilot ist zwar nach seiner vorübergehenden Festnahme wieder frei, gegen ihn wird jetzt aber wegen schweren Eingriffs in den Flugverkehr, Hausfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Fokus Südwest.
Knapp einen Monat nach der Regierungsbildung in Rheinland-Pfalz ist der Landtag heute zu seiner ersten regulären Sitzung zusammengekommen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD hat dabei eine Regierungserklärung zu den Zielen ihrer Ampelkoalition mit den Grünen und der FDP abgegeben.
Wir wollen Rheinland-Pfalz bis spätestens 2040 klimaneutral machen. Wir wollen die Schulen der Zukunft in unserem Land entwickeln. Wir wollen die Menschen zu Gewinnern der Transformation in der Arbeitswelt machen. Wir wollen Rheinland-Pfalz zum führenden Standort der Biotechnologie machen. Und wir wollen unsere Innenstädte wieder zu attraktiven Orten der Begegnung, des Handels und Genusses machen.
Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Und was die Oppositionsparteien CDU und AfD dazu sagen, das hören wir dann morgen, wenn die Aussprache über die Regierungserklärung auf dem Programm steht. Die hitzebedingten Probleme im Karlsruher Tram- und Stadtbahnverkehr sollen nach und nach behoben werden. Erste Linien in Ost-West-Richtung laufen wieder. Morgen soll ein Großteil der Linien dann wieder in Betrieb gehen. Oliver Grimm.
Offensichtlich war durch die sommerliche Hitze teerartige Fugenmasse geschmolzen und hatte Gleise und Bahnen verunreinigt. Nun soll das klebrige Material nach Angaben der Karlsruher Verkehrsbetriebe KVV mit Trockeneis gekühlt und von den Schienen entfernt werden. Der Betrieb werde jetzt sukzessive wieder aufgenommen, aber auf einigen Linien werde es nach wie vor Einschränkungen geben. Durch die zahlreichen Anfragen war die Webseite des KVV zeitweise zusammengebrochen. Taxikosten werden laut KVV erstattet.
Und sonst so?
Vorhin ging es schon um den Fallschirm-Zwischenfall bei der EM, aber es gab noch einen Beiß-Zwischenfall. Antonio Rüdiger hat den Franzosen Pogba in die Schulter gebissen, aber nur ein bisschen. Pogba selbst sagt, Rüdiger hat ihn nur angeknabbert. Eine Karte habe er dafür nicht verdient. Und Antonio Rüdiger hat sich auch schon entschuldigt, aber einen neuen Spitznamen hat er damit weg. Er ist jetzt der Knabber, Toni.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.